Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Zwei bedeutende Politiker sind gestorben. Und interessant, beide werden als Architekten bezeichnet. Der Franzose Jacques Delors wurde 98 Jahre alt, der Architekt der modernen Europäischen Union. Und Deutschlands dienstältester Parlamentarier Wolfgang Schäuble starb gestern mit 81 Jahren, der Architekt der deutschen Einheit. An ihn wollen wir gleich mit seiner CDU-Parteikollegin Monika Grütters erinnern, der ehemaligen Kulturstaatsministerin. Politik und Leben waren für den dienstältesten deutschen Parlamentarier eine Einheit. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 81 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben. Auch nach dem schweren Attentat auf ihn war es keine Frage, weiterzumachen.
Ich habe ja den einfachen Spruch, schon weil das so schönes badische Sprache ist. Ich habe immer gesagt, es ist, wie es ist. Also man muss halt es akzeptieren, wenn etwas so ist, wie es ist, und sich nicht dauernd darüber grämen, dass es anders sein könnte. Davon hat man ja nichts. Schauen Sie, ich habe in der Pandemie, ich habe ja so eine Art von Ironie, die nicht jedem gefällt. Ich habe mal in der Debatte gesagt, zu glauben, der Staat könne jedes Leben so garantieren, dass niemand sterben müsse, ist Quatsch. Wenn man sich aus Angst davor, sterben zu müssen, die begrenzte Zeitspanne, die wir fürs Leben haben, ob es 100 Jahre sind oder 20 Jahre, das wissen wir nicht, zum Glück. Aber wenn wir uns die Zeitspanne, weil wir wissen, wir müssen sterben, auch schon vergelten, dann wäre es ja besser, wir würden nicht geboren. Das ist doch falsch. Nein, man muss versuchen, das Leben jeden Tag als ein Geschenk anzunehmen. Das versuche ich selber, es klingt auch nicht immer gleich gut, und das versuche ich anderen zu vermitteln.
In persönlichen wie politischen Krisen, Wolfgang Schäuble war streng, klar, diszipliniert. Unter Helmut Kohl war er Chef des Kanzleramts. Er war zweimal Innenminister, zweimal Finanzminister, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Bundestag und auch CDU-Parteivorsitzender. Bis 2021 war er Parlamentspräsident und bis zu seinem gestrigen Tod Alterspräsident. Seit 2005 hat seine Parteikollegin Monika Grütters ihn intensiv im Bundestag erlebt. Und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend erreichen konnte, um Wolfgang Schäuble zu würdigen. Guten Abend, Frau Grütters.
Guten Abend, Frau Bürger.
Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Wolfgang Schäuble?
Ja, ob es meine erste war, aber jedenfalls erinnere ich mich an eine, als ich als neue Bundestagskollegin ihn im Parlament traf und ihn als sehr streng, fast wie ein Zuchtmeister erlebte, wo man sich hinzusetzen habe und wann man nicht rauszugehen hat und so weiter. Er nahm sich jüngerer Kollegen und Kolleginnen auch an. Und so ähnlich habe ich ihn auch erlebt, als er Finanzminister war und ich Staatsministerin wurde. Aber wir sind immer auch Kulturfreunde miteinander geblieben und gewesen. Das hat das Ganze irgendwie auch abgefedert.
Zuchtmeister ist ja ein starkes Wort. Würden Sie das auch antworten auf die Frage, für welchen Politikstil Wolfgang Schäuble stand?
Ja, Wolfgang Schäuble war streng, intellektuell scharf. Und deshalb war er kein Mensch, den man so im landläufigen Sinn gern hatte, sondern einer, zumindest gilt das für mich, vor dem ich wahnsinnigen Respekt hatte. Aber umso mehr erfreute es einen oder mich, wenn er dann auf seine wahnsinnig liebenswürdige Art Gespräche anfing über Themen, die ihn interessierten. In unserem Fall war das immer die Kultur.
Ab 2013 bis 2021 waren Sie ja Staatsministerin für Kultur und Medien. Und in dieser Zeit war Wolfgang Schäuble bis 2017 Bundesfinanzminister. Gemeinsam haben Sie den sogenannten Hauptstadtkulturvertrag ausgehandelt. Wie war das? Haben Sie da an einem Strang gezogen oder gab es strittige Fragen?
Nein, das war unsere große Glanzzeit. Da hat er mich öfter mal einfach ins Finanzministerium eingeladen und gesagt, Frau Kollegin, wir verabreden jetzt, wo es lang gehen soll. Das war der Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Da geht es um Verkehr, um innere Sicherheit und um Kultur. Und bei der Kultur wollte er, genau wie ich, etwas Nachhaltiges, strukturell Wirksames tun und nicht nur einmal wieder Geld für eine Baumaßnahme geben. Und deshalb haben wir beide uns für die Leidenschaft entschieden, die ihn prägte, die Musik. Er war ja eng befreundet mit Marek Janowski, mit Daniel Barenboim. Er ging in Oper, Theater, Konzert, mehr als jeder andere Kollege, den ich kenne. Trotz seines Handicaps war er immer überall. Ich habe ihn sogar mal Schlange stehen sehen vor einer Chagall-Ausstellung. Und er liebte die Sommerkonzerte mit Nachwuchsmusikern auf Sylt, die die Deutsche Stiftung Musikleben macht. Das war wirklich sein Herzensangelegenheit.
Bei den Verhandlungen um diesen Hauptstadtfinanzierungsvertrag in Sachen Kultur, um was ging es da vor allem? Sie sagen Nachhaltigkeit. Können Sie es noch konkreter machen?
Ja, Wolfgang Schäuble und ich, wir wollten etwas tun, was auf Dauer dann Berlin und das heißt der Kultur und auch den Besucherinnen und Besuchern dieser Kulturveranstaltung zugutekommt. Also nicht nur einmal Geld für eine Sanierungsmaßnahme beispielsweise geben, das ist dann irgendwann vorbei und gut gewesen, sondern wir haben uns entschieden, strukturell bei den Opernhäusern und bei den Berliner Philharmonikern den Bund mit ins Spiel zu bringen. Und die Berliner Philharmoniker sind deshalb jetzt zu einem Drittel auch Teil der Bundeskulturfinanzierung. Und das passte zu ihm. Ich habe mal, als er 70 wurde, seinen Geburtstagsfeier im Deutschen Theater kuratieren dürfen. Da waren nicht nur Christine Lagarde und Angela Merkel, sondern auch die Berliner Philharmoniker, das Hörner-Ensemble und Uli Mattes, der Schiller vorgetragen hat. Das war Wolfgang Schäuble, diese ganz warmherzige, sympathische, freundliche, kultivierte Seite von ihm. Also das Strenge auf der einen Seite, diese große Liebe für die Kultur, aber auch die Leidenschaft, mit der er die Verfassung verteidigt hat, immer wieder. Das hat ihn zu einem Staatsmann gemacht und zu einem Menschen, zu dem ich immer aufgeschaut habe und vor dem ich nicht nur Respekt hatte, sondern der ein großes Vorbild für mich war.
Aber gab es auch Projekte, wo Sie ihm das so als Finanzminister das Geld aus den Rippen schneiden mussten? Also sicher gab es doch auch Momente, wo der Kampf ums Geld anstrengend war.
Ja, das war, als es um das neue Museum, den Erweiterungsbau für die Nationalgalerie am Kulturforum ging. Da hat er gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Und unsere Verabredung war, wenn ich schaffe, das Geld von privater Seite herbeizuschaffen und wir dann im Sale-and-Lease-Back-Verfahren das Museum dem Staat später dann zurückkaufen, dann darf ich das machen. Und er hatte, glaube ich, nicht erwartet, dass das klappen würde. Und nach einem halben Jahr hatte ich das Geld beisammen und dann hat man sich entschieden, dass der Bundestag es dann doch selber macht. Aber das war so typisch Schäuble, der forderte einen dann heraus. Und er hatte Respekt, wenn man die Leistung dann erbrachte.
Was verliert das Land mit ihm?
Einen der größten Staatsmänner, die Deutschland in den letzten 50 Jahren hatte. Eine herausragende Persönlichkeit, den Architekt des Einigungsvertrages, einen sehr großen Freund Berlins. Du meine Güte, was wäre diese Stadt, die Hauptstadt, ohne ihn gewesen? Und ich finde, einen Menschen, der eine geradlinige politische Arbeit gemacht hat und dabei nie seine christlichen und gesellschaftlichen Werte vermissen ließ.
Die CDU-Politikerin und ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte ihren Parteikollegen Wolfgang Schäuble, der gestern mit 81 Jahren gestorben ist. Frau Grütters, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, es war mir wichtig für Wolfgang Schäuble.
Ich selbst habe Wolfgang Schäuble vor 2,5 Jahren zu Gast gehabt in unserer Porträtsendung Im Gespräch. Und die wiederholen wir am morgigen Donnerstag ab 9 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt steht sie auch schon online. Zwischen Tradition und Moderne bewegt sich die Schneeflöckchen-Oper von Nikolai Rimski-Korsakow. Der Intendant Bernd Löbe hat sie für seine letzte Spielzeit bei den Tiroler Festspielen in Erl auf den Spielplan gehoben. Snegurotschka, das Schneeflöckchen. Ein Ausschnitt aus der Oper Schneeflöckchen von Nikolai Rimski-Korsakow wird selten gespielt, dieses Stück, jetzt jedoch bei den Tiroler Festspielen in Erl. Für Fazit ist der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs zur heutigen Premiere gereist. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend, hallo.
Was interessiert denn die Regisseurin Florentine Klepper an dieser Oper?
Es ist ja wirklich ein Märchen. Es geht um Mythen, um Sagen, um viele Symbole aus der russischen Volkskultur. Und Florentine Klepper erdet das Ganze, macht das Drama einer jungen Frau, die dann letztendlich geopfert wird von einer Gesellschaft von heute daraus. Also eigentlich so etwas wie ein Psychostück, wie ein Psychodrama. Aber sie lässt an ein paar Stellen dann auch die mythischen Figuren auftreten. Da gibt es etwa, wenn dann der bei einer Faschingsfeier, wo es eigentlich darum geht, für gutes Wetter zu sorgen, die bösen Geister auszutreiben, kommt so eine große Puppe, die dann vertrieben wird. Das kommt also immer wieder rein. Aber wir sehen eigentlich in dem von Wolfgang Menardi gestalteten großen Raum eher was Abstraktes, was Kühles. Es gibt Lamellen, die sich bewegen, die von oben nach unten wandern auch zum Teil. Und das ist über weite Strecken dann auch ein sehr langes Stück, teilweise doch auch ein bisschen eher ein szenisches Arrangement geworden, finde ich.
Das heißt, draußen in Erl liegt wohl kein Schnee, aber auf der Bühne gibt es auch keinen Kunstschnee?
Es gibt auf der Bühne in diesem abstrakten Raum eines, nämlich tatsächlich Kunstschnee. Ah. Das ist sozusagen geblieben vom Stück. Aber der Rest ist eben dann der Versuch, das doch von heute zu erzählen. Ich finde, dass es letztlich nicht so richtig aufgeht, denn das Stück hat einfach einen so märchenhaften Rahmen, dass man da vielleicht doch ein bisschen mehr drauf eingehen muss. Dieses Schneeflöckchen ist ja das Kind der Frühlingsfee und des Frostes. Und das, da ist ein ganz großes Schicksal drin. Es sehnt sich nach Liebe, gerät aber an die Falschen. Am Ende, das nehme ich vorweg, schmilzt es dann. Und das schmilzt auch bewusst, weil der Zar, der im Stück vorkommt, letztendlich dieses mythische Wesen opfert, damit der Sonnengott wieder herrschen kann. Also es Sommer herrscht. Und das wird übertragen hier mehr oder minder auf eine Gemeinschaft, die am Ende sowas Sektenhaftes hat, in solchen Kostümen herumläuft, die wirklich aussehen wie eine seltsame Glaubensgemeinschaft. Und dieses Schneeflöckchen liegt am Ende einfach in einem großen Lichtkreis. Und das ist mir ein bisschen, ehrlich gesagt, zu wenig, um dem Stück beizukommen. Dmitri Tscherniakow hat das etwa mal gemacht. Und aber es gibt trotzdem, wenn man sich gewöhnt hat an diese Ästhetik und dass das eben so erzählt wird, kann man sich schon in diese Handlung einfach fallen lassen und vor allen Dingen allerdings in die Musik.
Ja, ich muss mal in Klammern einfügen, dass wir keinen besseren Raum für diese Schaltung gefunden haben, weil sie an anderen Orten vor Ort in Erl in Tirol kein Netz haben. Wir reden über Schneeflöckchen, die Oper von Nikolai Rimski-Korsakow. Was ist denn musikalisch der Reiz an dieser Oper?
Das ist ein Stück, das wirklich sehr langatmig alles erzählt und nicht nur inhaltlich, auch musikalisch. Also es kommen Volksweisen vor, es wird kirchentonal, es gibt extrem ausgedehnte Orchester-Zwischenspiele und das Ganze braucht einfach Atem und Kraft und man muss das mögen. Man muss sich daran gewöhnen, dass Dinge, die vielleicht auch dramaturgisch, aber auch musikalisch in kürzerer Zeit normalerweise erzählt werden, hier wirklich ausgedehnt werden. Also es ist ein Abend der Langsamkeit und des langen Atems. Und das muss man, mit zwei Pausen geht es deutlich über 4 Stunden, muss man durchhalten. Aber mir hat es großen Spaß gemacht. Rimski-Korsakow wird ja gerade neu entdeckt, wiederentdeckt, kann man sagen. Die Nacht vor Weihnachten ist so ein Erfolgsstück, das eben Bernd Löbe in seinem Haus in Frankfurt auch jetzt wieder zeigt. Und musikalisch, ich habe zum ersten Mal komplett gehört, war das doch eine große Entdeckung, auch durch das Tiroler Festspielorchester, dass das über weite Strecken wirklich prima macht. Am Anfang braucht man so ein bisschen Auftauzeit, kann man schon sagen, aber dann ist es ein großer, kraftvoller, fließender Klang, den wir hier haben und die ganzen Farben, die Instrumentationskunst von Rimski-Korsakow, die kommt jedoch sehr gut rüber.
Musikalische Leitung hat der russische Dirigent Dmitri Liss. Jörn Florian Fuchs über Nikolai Rimski-Korsakows Oper Schneeflöckchen, die heutige Premiere bei den Tiroler Festspielen Erl. Herr Fuchs, besten Dank, schönen Abend noch.
Dankeschön, danke.
Was mir heilig ist.
Heute erzählt uns das der Dramatiker Albert Ostermeier.
Was mir heilig ist, ist die Sprache. Denn die Sprache ist unser Instrument, einander zu verstehen, aber auch einander zu verführen, zu begeistern. Die Sprache hat in sich eine unglaubliche Schönheit, kann aber auch alles benennen. Und solange wir sprechen, können wir auch miteinander sprechen. Und solange es Dialog gibt, können wir auch auf uns hören und können wir dem anderen zuhören. Die Sprache ist für mich das Instrument der Freiheit und die Möglichkeit des Menschseins und der Liebe. Ich glaube, ich würde immer auf Deutsch schreiben, wenn es natürlich auch schwierig ist, wenn man den Kontakt zur deutschen Sprache verliert. Wenn man zum Beispiel an Oskar Maria Graf denkt, der in New York war in seinen Lederhosen und sich geweigert hat, Englisch zu sprechen, weil er gesagt hat, das färbt auf sein Schreiben ab und das verfälscht sein Deutsch und dann immer als Beispiel Thomas Mann gebracht hat, dann glaube ich, dass es so für mich nicht hinstimmen würde. Die Sprache muss sich auch verändern, muss sich auch verändern können, aber man braucht natürlich den Kontakt zur Sprache, das Gefühl für die Sprache, man muss sie auch hören.
Mit schweren Händen öffnet er meine Schenkel und taucht mit heißem Atem in mein Ohr. Ich bin da. Du hast mich gerufen. Ich bin immer da, wenn du die Augen schließt.
In einer anderen Sprache schreiben ist, glaube ich, sehr schwierig, hat einen eigenen Reiz, weil man natürlich viel einfacher ist und klarer ist, weil man natürlich alles reduziert auf das, was man wirklich ausdrücken kann. Aber ich glaube, ich habe bis auf ein paar Songtexte auf Englisch habe ich noch nie in einer fremden Sprache geschrieben. Bei mir ist die Sprache schon eine Obsession. Es ist auch schon heilig in dem Sinne, dass ich es Respekt davor habe und auch eine Demut. Also wie überhaupt das Schreiben, ich eine Demut dafür habe, dass ich dieses Geschenk habe, das machen zu können und es ja keine Selbstverständlichkeit ist. Und dass es mit der Sprache so ist, dass sie deswegen auch heilig ist, weil man natürlich auch immer wieder diesen Respekt für sie haben muss und sie pflegen muss und mit ihr umgehen muss und mit ihr arbeiten muss. Und es ist nicht nur ein Heiligenbild, das man anschaut, sondern es ist etwas, das sich permanent bewegt, verändert.
Was mir heilig ist, Gedanken des Dramatikers Albert Ostermeier. Morgen geht's weiter mit unserer Fazitreihe und dann mit der Künstlerin Candice Brights.
Die neue polnische Regierung will alle staatlichen Medien des Landes formell auflösen, um damit den Weg für ihre Umstrukturierung zu ebnen. Kulturminister Sienkiewicz kündigte an, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Polens und die Nachrichtenagentur PAP abzuwickeln. Danach sollten beide neu formiert werden. Alle Arbeitsplätze blieben erhalten, versicherte der Minister. Vor einer Woche hatte er die Führung der polnischen Staatsmedien abgesetzt. Internationale Beobachter hatten diese vielfach als Sprachrohr der rechtsnationalen Vorgängerregierung kritisiert. Staatspräsident Duda, der selbst aus den Reihen der PiS-Partei stammt, blockiert die Reformbemühungen der liberalen Regierung von Ministerpräsident Tusk. Mit Hilfe eines Vetos versuchte Duda zuletzt, sämtliche staatliche Gelder für die öffentlich-rechtlichen Medien zu streichen. Die New York Times hat die Konzerne Microsoft und OpenAI wegen des Vorwurfs der Urheberrechtsverletzung vor einem Bundesgericht in Manhattan verklagt. Die Zeitung schreibt, dass Millionen ihrer Artikel zum Training von automatisierten Chatbots wie ChatGPT verwendet worden seien. In der Klageschrift heißt es, die Beschuldigten versuchten von der New York Times zu profitieren, um Ersatzprodukte aufzubauen, ohne Erlaubnis und Bezahlung. Chatbots nutzen künstliche Intelligenz, um Texte zu verfassen und Nutzerfragen zu beantworten. Die New York Times ist nach eigenen Angaben das erste größere US-Medienunternehmen, das derartige Klagen einreicht. Die Zeitung fordert keinen konkreten Geldbetrag von Microsoft und OpenAI. Die Beschuldigten sollten aber zur Rechenschaft für einen Schaden in Milliardenhöhe gezogen werden, bei dem es um das unrechtmäßige Kopieren und Verwenden von Werken der Times gehe. Die Konzerne werden zudem aufgefordert, die einschlägigen Chatbot-Modelle und deren Trainingsdaten zu vernichten. Die Kulturmanagerin Katja Lucker wird Anfang des kommenden Jahres neue Geschäftsführerin der Initiative Musik. Das ist die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popmusik und Jazz. Die Förderarbeit sei in letzter Zeit schwieriger geworden, sagte Lucker im Deutschlandfunk Kultur, und ihre Sorge sei, dass dies vorerst auch so bleiben werde.
Es wird schwieriger, sich sozusagen durchzusetzen gegen andere große Themen, die uns gerade beschäftigen in der Welt. Und ich glaube, dass meine Arbeit, auch die auf der politischen Seite, die Gelder zu besorgen überhaupt, wird sicherlich ein großer Teil meiner Aufgaben sein, mich darum zu kümmern, dass die Etats mindestens gleichbleibend sind.
Die Sängerin Shakira ist in ihrer nordkolumbianischen Heimatstadt Barranquilla mit einer 6,5 Meter hohen Statue geehrt worden. Das Standbild der Bronze aus Aluminium wurde im Beisein von Shakiras Eltern enthüllt. Die am Ufer des Flusses Magdalena aufgestellte Statue zeigt die Sängerin in einer für sie typischen Tanzpose mit über dem Kopf verschränkten Händen. Weltweit hat die Sängerin bislang rund 80 Millionen Alben verkauft und 3 Grammys gewonnen.
Danke, Thomas Jedeke, für die Kulturnachrichten. Zum Jahresende starten gleich 3 französische Filme in den deutschen Kinos und 2 davon wollen wir besprechen. Der Regisseur Nathan Ambrosioni ist 24 im Film »So sind wir, so ist das Leben«, erzählt er die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter von 5 Kindern. Beginnen wir aber mit »Black Friday for Future«, das ist der neue Film des erfolgreichsten Duos der französischen Filmgeschichte, Eric Toledano und Olivier Nakache, berühmt geworden mit dem weltweit erfolgreichen Hit »Ziemlich beste Freunde«. Jörg Taschmann hat die Regisseure getroffen, ist mit uns verbunden. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
In »Black Friday for Future« geht es um radikale Umweltschützer und 2 hochverschuldete Männer, die unter so einer Art Konsumzwang leiden. Angekündigt ist aber eine Komödie, kein Drama. Fangen wir an mit »Black Friday for Future« von Eric Toledano und Olivier Nakache, den Regisseuren von dem großen Hit »Ziemlich beste Freunde«. In ihrem neuen Film geht es um radikale Umweltschützer und 2 hochverschuldete Männer, die unter so einer Art Konsumzwang leiden. Angekündigt ist eine Komödie, kein Drama. Jörg Taschmann, was erwartet uns?
Also es fängt auch als Komödie an, fast als eine Groteske, nämlich mit einem Sturm am Black Friday auf einen Elektro-Supermarkt und militante Umweltschützer und Umweltschützerinnen blockieren diesen Einkaufstempel, werden dann von den wütenden Schnäppchenjägern beschimpft, von der Polizei entfernt und man sieht in grotesken Zeitlupen diesen Kampf um die Sonderangebote und dann lernen wir Albert und Bruno kennen, beide sehr hochverschuldete Loser, die sich dann dieser radikalen Umweltorganisation anschließen, die jeglichen Konsum ablehnen. Und dabei kommen diese Männer dann irgendwie besser weg als die Aktivistinnen und Aktivisten. Das fällt in diesem durchaus unterhaltsamen, aber auch ein wenig seichteren Werk irgendwann durchaus auf.
Die beiden Regisseure verpacken ja ernstere soziale Themen gerne in Komödienform. Gelingt das diesmal also nicht so gut?
Also ich würde sagen, dass sie gewisse Klischees diesmal ein bisschen überstrapazieren. So ist die von Noémie Merlan gespielte Aktivistin Cactus eigentlich sehr wohlhabend, aber vor lauter Kummer über den Zustand der Welt sogar asexuell geworden, stammt aus einer wohlhabenden Mittelklasse, kann es sich also leisten, Aktivistin zu sein. Und für die Regisseure war die Corona-Zeit und ihre Erfahrung übrigens der Auslöser bei dieser Geschichte, wie Co-Regisseur Eric Toledano hier erklärt.
Covid führte dazu, dass wir uns alle hinterfragen mussten. Wir wurden ja wie kleine Jungs und Mädchen behandelt, die man bestraft. Man sagte ihnen, geh in die Ecke. Du darfst nicht aus dem Haus, nicht ins Restaurant und deine Freunde kannst du auch nicht sehen. Und dann fragt man sich, was habe ich getan? Das sind Momente, wo man gezwungen wird, nachzudenken. In Krisen muss man sich Fragen stellen. Jetzt gibt es eine Krise im Nahen Osten. Das zwingt einen ebenso Fragen zu stellen wie in der Corona-Zeit. Und nach den Attentaten im Bataclan und bei Charlie Hebdo haben wir die Serie in Therapie gedreht. Wir fragten uns, wie geht man damit um? Wie lebt man damit? Wir versuchen immer, ein Kino zu machen, das nicht von der Realität abgekoppelt ist. So sehe ich die Rolle von Covid in diesem Film.
Also ein durchaus ernster Hintergrund. Was hat Sie, Jörg Taschmann, dennoch diesmal weniger überzeugt als bei den bisherigen Filmen des Duos Nakache-Toledano?
Ich glaube, diesmal sind die Hauptfiguren nicht ganz so stimmig gelungen. Sie sind vielleicht auch nicht ganz so sympathisch. Man wird nicht so warm mit ihnen. Und außerdem ist dieser neue Film bei weitem nicht so nachhaltig. Ich habe ihn im Mai gesehen bereits und habe ihn relativ schnell vergessen, musste ihn wirklich noch ein zweites Mal sehen. Und es gibt aber auch wirklich großartige Momente, auch schöne Nebenfiguren, wie ein von Mathieu Amalric verkörperter Coach gegen Konsumzwang, der selber spielsüchtig ist. Sowas macht dann schon viel Spaß. Die Endszene, ein sehr sehr, sehr schöner Tanz im leeren Paris ist auch sehr, sehr gelungen. Also es gibt einzelne großartige Momente, das große Ganze ist etwas weniger gelungen.
Im zweiten französischen Film, über den wir reden wollen, geht es um Toni, eine Frau Mitte 40, alleinerziehend mit 5 Kindern. Was erzählt der Regisseur Nathan Ambrosioni über sie, über diese Frau?
Also diese Toni war einst eine sehr erfolgreiche Sängerin, die in so einem Wettbewerb, der es auch immer im Fernsehen gibt, mal so einen riesigen Hit gelandet hat, aber eher von der eigenen Mutter zu dieser Karriere gedrängt wurde. Und nun muss sie den ganzen Tag ihren Alltag um diese 5 Kinder organisieren. Davon sind viele schon größer, 2 sogar schon erwachsen, die machen ihr Abi, werden das Haus verlassen. Eine andere Tochter ist 16, outet sich als lesbisch. Einer der jüngeren Söhne ist voller Wut, macht sehr viel Blödsinn. Aber der Film fängt auch relativ amüsant an, weil nämlich Toni auf dem Parkplatz eins ihrer Kinder einfach vergisst, sind einfach zu viele. Die passen auch immer nicht alle ins Auto. Eins der Kinder muss dann auch immer in den Kofferraum des großen Kombis, was ein sehr schönes Sinnbild für die Überforderung ist. Und Nathan Ambrosioni erzählt das als eine dramatische Komödie mit Sinn für Humor, aber ohne dabei jetzt zu harmonisch oder oberflächlich zu werden.
Das ist schon sein 2. Film, obwohl er ja erst 24 ist. Wie souverän bewegt er sich im Genre Kino?
Also er mag es eigentlich nicht, immer nur auf dieses junge Alter reduziert zu werden. Er hat als Autodidakt begonnen. Schon mit 12 Jahren drehte er mit Kumpels seine ersten Amateur-Horrorfilme und hat jahrelang nur Horrorfilme gesehen. Und dann entdeckte er irgendwann Dramenfilme wie Boyhood von Richard Linklater. Und er ist wirklich ein Kinokenner und Kinoliebhaber. Und das macht auch Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat mir auch erklärt im Gespräch, warum es bei Toni, die übrigens wunderbar verkörpert wird von Camille Cotin, auch gleich 5 Kinder sein mussten.
Ja, warum? Erzählen Sie es uns.
Er sagt, er wollte einen Film über seine eigene Generation drehen und diese 5 Kinder, damit konnte er aber auch verschiedenste Facetten dieser Generation erzählen und das nicht alles nur in einer Figur bündeln. Und bei 5 Charakteren kann man eben tiefer einsteigen, sie klarer definieren. Und Toni bleibt natürlich die Hauptfigur, diese Mutter. Und er wollte einen Film über diese Frau machen, weil sie die Kinder mal alleine aufgezogen hat. Und jetzt versteht sie, dass sie diesen Kindern einfach so viel Kraft gegeben hat, dass es einfach zu wenig Zeit für sie selbst gab. Und nun ist sie an einem Punkt, wo sie auch ein bisschen an sich selbst denken muss.
Also ich höre raus, dass Sie von diesem frischen Werk mehr angetan sind als von dem Film der Routiniers.
Ja, also Toni en Famille, wie dieser Film im Original übrigens heißt, ist irgendwie doch näher an der Realität der Figuren und zeigt so eine einfach ganz normal verrückte Familie. Und da erkennt man sich leichter wieder. Und das ist ein schöner Film und eine echte Entdeckung.
Jörg Taschmann über 2 französische Filme, die an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos kommen. So sind wir, so ist das Leben und Black Friday for Future. Vielen Dank.
Sehr gern.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
In diesen Tagen steigen wir wieder rein in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute befindet er sich in der naturhistorischen Sammlung des Museums Wiesbaden. Verena Seifert ist dort seit 4 Jahren tätig als Depotverwalterin. Guten Abend, Frau Seifert.
Ja, guten Abend.
Bei der Bezeichnung Depotverwalterin, da denke ich eher an die Finanzbranche, ehrlich gesagt, an eine Person, die darauf aufpasst, dass mein Geld eher mehr als weniger wird. Worauf aber passen Sie auf als Depotverwalterin einer naturhistorischen Sammlung?
Ja, also es ist schon richtig, dass das erstmal etwas bürokratisch klingt. Oder auch, als ich am Anfang versucht habe, Leuten zu erklären, also Außenstehenden, kam auch ein bisschen so das Bild rüber, als würde ich irgendwie mit dem Staubwedel so zwischen unseren Sammlungen entlang laufen. Und das ist auf keinen Fall der Fall. Wäre auch recht fatal.
Sie sind verantwortlich für 1,3 Millionen Objekte. Was ist das kleinste, was ist das größte Objekt?
Wir haben eine sehr große Insektensammlung. Dann würden sich bei den Insekten dort die kleinsten finden. Und das größte Objekt, das wurde jetzt gerade neu für unsere Afrika-Ausstellung gefertigt von unserer Präparation, ist ein lebensgroßer Elefant.
Und wie lässt sich die große Spannbreite dazwischen zusammenfassend beschreiben?
Wir haben wirklich im Prinzip aus jedem Bereich was dabei. Also seien es jetzt Wirbeltiere wie Säugetiere und Vögel oder eben auch Insekten, sämtliche andere zoologische Sachen, aber auch eine geologische Sammlung und auch Ethnografiker haben wir dabei. Also alles ganz breit gefächert.
1,2 Millionen Objekte, die können Sie unmöglich alle im Blick haben. Wie machen Sie das?
Naja, im Prinzip geht das schon. Gut, ein Bruchteil davon ist bei uns in der Ausstellung und der Großteil ist dann wirklich auf 1200 Quadratmeter Depotfläche verteilt. Es ist aber jetzt nicht alles wild durcheinander oder so. Es hat ja schon alles ein System und das Ganze ist dann nochmal in 6 Magazine aufgeteilt, wo dann auch in einem Magazin hauptsächlich schon mal die Wirbeltiere sind. In einem Magazin sind hauptsächlich Insekten, in einem anderen wie geologische Sachen. Also das ist schon mal grob sortiert, sage ich jetzt mal. Genau, dann weiß man schon mal in etwa, wo man gucken muss. Und dann ist es so, dass wir in jedem Depot wirklich jeden Schrank mit einer Möbelnummer versehen haben. Und in dem Schrank wiederum sind Fächer oder auch Insektenkästen, die dann mit einer Fächernummer versehen sind. Und das ist ganz genau in einem Standortkatalog aufgelistet. Und die einzelnen Objekte haben wir wiederum Inventarnummern. Und wir führen auch eine Online-Datenbank, wo viele Objekte mit Standort aufgelistet sind. Und auch in den Magazinen sind sie auch wieder systematisch nach Familien oder anderen Großgruppen zusammen aufgestellt. Und so kann man sich da ganz gut zurechtfinden. Gut, jetzt nach 4 Jahren Arbeit hier am Museum, ein bisschen weiß ich dann auch auswendig, wo was steht. Da hat man schon den Überblick. Klingt am Anfang viel, aber das genau, kann man schaffen.
Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben, habe ich gelesen, ist die Schädlingskontrolle. Vor allem bei Insekten ist das wohl besonders wichtig. Wie gehen Sie da vor? Also kontrollieren Sie jede Mücke mit der Lupe?
Es ist nicht nur bei den Insekten wichtig. Also es ist da, vor allem sind die Kästen, können schon stark gefährdet sein, dass da Speckkäfer reingehen. Aber generell ist es auch, dass andere Präparate, dass Motten an die Säugetierpräparate oder auch an ethnologische Präparate drangehen können und dass Speckkäfer auch an andere Präparate rangehen können. Und sogar als ganz neuen Schädling sozusagen haben wir das Papierfischchen, was uns dann hauptsächlich Ärger macht mit, wie ich schon sagt, Papier, also sprich Etiketten zerfrisst.
Mhm. Genau. Und bei den befallenen präparierten Tieren, was machen Sie da? Also wie bekämpfen Sie Schädlinge?
Genau, wir setzen bei uns auf das sogenannte IPM, das ist das Integrated Pest Management. Und das geht davon weg, dass man mit Giftstoffen behandelt. Da geht es eher darum, dass man systematisch den Schädlingsbefall vorbeugt. Und dazu erstmal die Bedingungen in dem Depot schon mal so schafft, dass sich die Schadinsekten, halt Motten, Speckkäfer, Papierfischchen, nicht wohlfühlen. Das heißt, ich muss das Klima so halten, also immer unter 20 Grad, unter 50% Luftfeuchtigkeit. Das zum Beispiel muss ich überwachen. Dann führe ich ein Monitoring durch. Also ich habe verschiedene Fallen, also Motten, Klebefallen mit einem bestimmten Lockstoff drin, dass ich damit auch überprüfen kann, sind gerade irgendwo Motten in der Ausstellung oder in der Sammlung. Diese Monitoring-Fallen sind jetzt nicht dafür da, um jedes Schadinsekt wegzufangen. Das ist nicht möglich. Aber so kann ich in den Bereichen halt gucken, wo ist etwas befallen, wo muss ich genauer gucken und wo ist alles sicher. Dann haben wir auch noch sogenannte Repellentstoffe. Dann nehmen wir Lavendel. Das sind also Duftstoffe, die abstoßend auf Insekten wirken.
Kennt man aus dem Kleiderschrank, ja.
Genau, durch die ätherischen Öle. Wenn dann etwas wirklich befallen ist, also ich meine, dafür habe ich auch noch ehrenamtliche und studentische Hilfskräfte, die mir da ganz toll dabei helfen, dann wirklich in jedem Insektenkasten nachzuschauen. Also man muss schon die Kästen mit der Lupe durchschauen. Aber wenn dann Befall da ist, dann habe ich 3 Möglichkeiten, wie ich da vorgehen kann. Also einmal gibt es den Frost. Das heißt, wenn jetzt ja ein Insektenkasten mit Speckkäfern befallen ist, wenn ich das feststellen würde, dann kommt er eine Woche in den Frost und dann eine Woche erstmal wieder raus. Und dadurch erreicht man, dass die Eier erwischt werden. Wenn sie beim ersten Mal Frost noch nicht kaputt gegangen sind, werden sie dann erstmal wieder animiert, dass die Larven schlüpfen können. Und dann kommt es ein zweites Mal in den Frost. Und dann hat man damit alles abgetötet. Oder man kann auch, was ich gerne in der Ausstellung auch mache, biologische Gegenspieler einsetzen. Das sind im Prinzip andere kleine Insekten, die gegen unsere Schadinsekten vorgehen. Also wir haben Schlupfwespen, die Motten, Eier oder auch Puppen parasitieren, dass die Motten sich nicht weiter ausbreiten können. Wir haben gegen Speckkäfer, das sind ganz winzig kleine Wanzen, die man aussetzen kann. Die nennen sich Lagerpiraten. Und ja, ist ein lustiger Name. Die fressen einfach jedes Stadium vom Speckkäfer, von Eilarve und den Käfer selbst. Wenn man aber ja größere Objekte hat oder wo man einfach merkt, Mensch, das war jetzt schon mehrfach befallen.
Ja, so ein präparierter Wolf zum Beispiel.
Geht nicht so einfach. Oder ein präparierter Wolf, genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Stickstoffbegasung. Oder das macht man auch bei Sachen aus Holz, weil Holzschädlinge, denen macht zum Beispiel diese Frostmethode nicht so viel aus. Damit kriegt man das nicht kaputt. Diese Begasung, die haben wir nicht selbst am Haus. Da müssen wir immer die Objekte dann verladen und woanders hinfahren. Das sind dann, ist dann so eine dichte Kammer, die mit Stickstoff geflutet wird. Mhm.
Das ist ja eine sehr vielfältige Tätigkeit, die Sie da ausüben. Mit was für einer Ausbildung oder welchem Berufsweg haben Sie sich dafür qualifiziert?
Also ich persönlich habe biologisch-technische Assistentin gelernt und bin so ein bisschen einfach durch meinen beruflichen Werdegang so dahin gelangt. Also es ist jetzt gar nicht die typische Arbeit einer biologisch-technischen Assistentin. Also kann es auch sein, aber ich hatte halt vorher schon länger als Praktikantin nach meiner Ausbildung in einem anderen großen Naturkundemuseum gearbeitet und dann in anderen Jobs an Unis und Instituten viel mit Insekten und auch da schon im Schädlingsmanagement gearbeitet. Und das war auf jeden Fall mein persönlicher Werdegang.
Haben Sie ein Lieblingsobjekt im Museum, eins, das Ihnen ganz besonders wertvoll ist?
Also wir haben ja einen Schwarzbär in unserer Ausstellung. Und das war wirklich so das allererste Objekt, als ich hier angefangen habe, wo es dann hieß, okay, der hatte Probleme mit Mottenbefall, dann irgendwie auch mehrfach und musste dann auch zur Begasung gebracht werden. Und am Anfang war es irgendwie noch so, jetzt ist es so Routine, aber es war irgendwie so aufregend, okay, und jetzt muss ich diesen Bär da, mit diesem Schwarzbär durch die Gegend fahren und den dann zu dieser Begasungskammer bringen. Und ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil es das erste Objekt war, irgendwie habe ich ein bisschen eine Bindung zu diesem Schwarzbär.
Also von Schmetterlingen bis zum Schwarzbären.
Ja.
Verena Seifert, Depotverwalterin der Naturhistorischen Sammlung im Museum Wiesbaden. Ich danke Ihnen für die Einblicke.
Ja, bitteschön.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Morgen geht unsere Fazitreihe weiter im Gespräch mit einer Ausstellungsarchitektin. Und jetzt nimmt sich Tobias Wenzel die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag vor.
Nach dem Massaker vom 7. Oktober scheint es, als sei der Antisemitismus das höchste Stadium des Wokismus, sagt der französische Philosoph Alain Finkielkraut im Gespräch mit Benedikt Neff von der Neuen Zürcher Zeitung. Der Wokismus reduziert die Komplexität menschlicher Konstellationen gnadenlos auf die Konfrontation von Herrschern und Beherrschten, Unterdrückern und Unterdrückten. Israel wird durch diese Ideologie in das Lager der Unterdrücker gestellt. Das geht so weit, dass der Staat völlig delegitimiert wird. Ein Beispiel dafür gibt Boris Pofalla im Feuilletonaufmacher der Welt. Es ist der südafrikanische Künstler und Aktivist Adam Broomberg, der gerade eine Gastprofessur an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe innehat. Broomberg, selbst Jude, habe Israel als Apartheidsstaat bezeichnet und verbreite seinen Israel-Hass nicht nur im Netz, sondern auch in seinen Workshops an der Hochschule. Wie problematisch die Berufung von Bloomberg tatsächlich ist, zeigte sich aber erst am 15. November 2023, schreibt Pofalla. An diesem Tag repostet der Karlsruher Gastprofessor auf Instagram ein Statement in weißen Großbuchstaben auf schwarzem Grund. Zionism is the new Nazism. Zu Deutsch, der Zionismus ist der neue Narzissmus. Das Eintreten für einen jüdischen Staat wird mit dem Nationalsozialismus auf eine Stufe gestellt. Da fragt man sich als Leser, der es mit Begriffen genau nimmt, ob Bloomberg einfach nur denkfaul ist oder schlicht boshaft. Letzteres scheint Boris Pofalla anzunehmen, denn diese Relativierung des Nationalsozialismus nennt er perfide. Pofalla fragt deshalb in der Welt, warum es eine deutsche Hochschule zulasse, dass einer ihrer Gastprofessoren anti-israelische Hasspropaganda und außerdem Verschwörungstheorien verbreite. Das ist natürlich einer Universität unwürdig, aber ist es auch justiziabel? Das Existenzrecht Israels anzuzweifeln, ohne für dessen gewaltsame Auslöschung einzutreten, sei zum Beispiel nach der deutschen Rechtsprechung zulässig, schreibt der emeritierte Juraprofessor Rudolf Steinberg in der Frankfurter Allgemeinen. Aber er frage sich, ob hier eine Gesetzesänderung nicht wünschenswert wäre. Apropos Fragen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat 79 Quizfragen und Aufgaben formuliert und mit diesem Feuilleton-Quiz und seiner Auflösung 8 Zeitungsseiten gefüllt. Etwa mit der Frage, was war für den Komponisten Karl-Heinz Stockhausen das, Zitat, größte Kunstwerk, das es je gegeben hat? A. Alles, was er selbst geschrieben hat. B. Das Firmament. C. Die Terroranschläge vom 11. September. Letzteres hat Stockhausen tatsächlich gesagt. Und dann ist da noch diese Frage. Von wem stammt die Zeile »Du musst dein Leben ändern«? Turnvater Jahn, Richard David Precht oder Rainer Maria Rilke? Wer vor dem Feuilleton der Zeit das der Neuen Zürcher gelesen hat, kennt die Antwort. Es war Rilke. Daran erinnert der Philosoph Wilhelm Schmid im Feuilleton eben dieser NZZ. Das Leben zu ändern klinge in der Theorie gut, sei aber in der Praxis gar nicht so leicht. Modern gesprochen handelt es sich um das Silvester-Neujahrsproblem, schreibt Schmid. Also das Problem, dass am Silvesterabend großartige Vorsätze fürs neue Jahr gefasst werden. Beim späten Aufwachen am Neujahrsmorgen stellt sich dann heraus, die neue Wirklichkeit ist die alte. Sie zu ändern ist schwer. Es kann ja noch einen Tag aufgeschoben werden und noch einen, bis die Vorsätze in Vergessenheit geraten. Schmid rät deshalb dazu, die Veränderung zu üben und kleine Schritte hin zum großen Ziel zu machen. Die dafür erforderlichen Übungen verändern allmählich Strukturen im Gehirn, schreibt der Philosoph. Wie lange dauert das? Im Schnitt 66 Tage, haben Forscher herausgefunden. Bis Ostern sollte alles gemacht sein.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.